Die erwähnte Erinnerungskultur spielt in Wiesbaden nach wie vor eine große Rolle. Im letzten Januar gab es im Frauenmuseum Wiesbaden eine bemerkenswerte Ausstellung zum Thema Zwangssterilisation. Einen Rückblick auf die Geschichte der Frauenbewegung ab 1968 präsentierte vor ein paar Jahren die Schau Glamour Avantgarde Latzhosen. Mehr dazu von Kim Engels und Beatrix Klein.
Insgesamt ist bei Frauenpolitik ja vielleicht auch zu sagen und auch sehr leicht zu bemerken, dass alles, was Frauen betrifft, unglaublich lange Zeit beansprucht. Anders als bei anderen Bewegungen beispielsweise, die in deutlich kürzerer Zeit viel sichtbarere Fortschritte machen, haben wir das bei den Frauen eben tatsächlich nicht.
Die Stadt hat sich auch nicht besonders kooperativ gezeigt seinerzeit, als es um die Besetzung eines Hauses ging.
Ach ja, ja.
Das war 81.
Das war 81.
Wie ist das damals verlaufen?
Die Frauen hatten, wenn ich ganz kurz aushole, im Februar ein Frauenhaustribunal anberaumt, im Februar 1981, weil nun schon viele Jahre der Verhandlungen vergangen waren, ohne ein greifbares Ergebnis. Zu diesem Tribunal ist die Stadt Wiesbaden bzw. die Vertreter nicht erschienen, sondern sie sagten, sie lassen sich nicht vorverurteilen. Dann wurde es den Frauen tatsächlich zu langwierig und sie haben ein Haus besetzt. Freitags. Am Montagmorgen waren die Hausbesetzerinnen plus eine geschlagene Frau, die mit ihren Kindern direkt in das Haus eingezogen ist, wurden sie geräumt und zwar von einer Hundertschaft der Polizei, was hinterher sogar bei dem Polizeigewerkschafter ganz bitter aufgestoßen ist. Er selbst bezeichnet es als skandalös, mit einer solchen Übermacht hier Stärke zu demonstrieren gegenüber diesen paar Frauen, die mit Polizeibussen zur erkennungsdienstlichen Behandlung abtransportiert wurden.
Beatrix, wenn du jetzt auf die 70er Jahre zurückblickst, was sind die Erfolge der Frauenbewegung in den 70er Jahren deiner Meinung nach gewesen, hier in Wiesbaden?
Also die Erfolge der 70er Jahre der Frauenbewegung ab 68 sind ganz sicher, wenn wir den Bereich Gewalt gegen Frauen uns angucken, dass es Frauenhäuser gibt.
Ich meine jetzt hier in Wiesbaden.
Ja, auch in Wiesbaden. Also dass es in Wiesbaden mittlerweile auch zwei Frauenhäuser gibt, dass es eine Beratungsstelle gibt für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Also das, was wir an Fraueneinrichtungen heute hier kennen, was Wiesbaden hat, diese Vielfalt, das wäre ja ohne das, was die Frauen in den 70er Jahren an Vorleistungen erbracht haben, einfach nicht möglich gewesen. Aber jetzt haben wir es. Und da können wir für Wiesbaden sagen, das Frauenmuseum Wiesbaden ist sicher dann auch eine Folge dieser Forderungen aus den 70er Jahren, die Geschichte und die Kultur von Frauen nicht aus dem Blick zu verlieren und sie sichtbar zu machen, nicht nur für Frauen, sondern für unsere Gesellschaft insgesamt.
Sein 40-Jähriges feiert das Frauenmuseum im September mit einer Sonderausstellung von Plakaten und Filmen der weltberühmten Guerilla Girls. Wenn du zurückblickst auf deine 27 Jahre, so wissen wir, das haben wir gehört, was richtig schlecht gelaufen ist, nämlich die Frage der Finanzen und der Kampf gegen die finanzielle Knappheit. Und das habt ihr ja mit Bravour immer erledigt, mit eurem Eigenanteil.
Durchgeschwitzten Nächten, das kann ich dir sagen. Wir standen mehrmals vor der Illiquidität, vor der Zahlungsunfähigkeit und einmal haben sogar Anfang der 2000er Jahre führende Persönlichkeiten des Magistrats, ich will keine Namen nennen, unsere Insolvenz geplant. Das ging aber bis ins Innerste.
Also Respekt, dass ihr dagegen gehalten habt. Und was ist denn das, was wir jetzt hören möchten, was ist denn so im Rückblick richtig, richtig gut gelaufen?
Also was richtig gut gelaufen ist, war die Entwicklung eines kooperativen Geistes in der Volkshochschule, dass wir die Fachbereiche angefangen haben, miteinander zusammenzuarbeiten. Da habe ich Volksschule eingetroffen, die das überhaupt nicht gemacht hat, richtig gut gelaufen ist. Im Zusammenhang mit unserem Jubiläum 1996, dass unser Sprung ins Europaviertel, das war wirklich unglaublich. Ja. Ich weiß noch, wie wir an dem Abend des Umzugs, wir haben freitags zugemacht und montags zu. Und dienstags waren wir wieder voll am Laufen. Und obwohl die Häuser noch gar nicht ganz fertig waren, aber Achim Exner wollte an seinem letzten Arbeitstag, 18. September 1997, wollte er die Volkshochschule eröffnen. Ja? Und da mussten wir davor umgezogen sein. Ja? Und da saßen wir dann in diesem Glasfoyer im Haus A. Und ich weiß nicht woher, aber plötzlich war irgendwie Sekt da. Was ja in Wiesbaden ist, also muss man immer fragen, wie Hans-Dieter Schreb sagte, wenn man zur Veranstaltung geht, was würde der Kaiser dazu sagen, dann gibt es Shampoos. Und bei uns, der Kaiser fand es jetzt nicht so gut, aber es gab Shampoos. Ja.
Es gab Shampoos.
Und es war eine Stimmung, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Es war ein Glücksgefühl, ich dachte, wir sind jetzt hier oben, schaut euch dieses Foyer an. Und es war so eine Abendstimmung, oh, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Und wir waren so glücklich. Es lag eine Menge Arbeit hinter uns und wir wussten unglaublich viel Arbeit vor uns. Einräumen, Möbel aufbauen und was weiß ich was. Einsortieren, Ordnung schaffen, alles wieder zum Laufen bringen. Aber wir haben dienstags wieder angefangen. Wir haben natürlich alle das Wochenende durchgeschrubbt, das kannst du glauben. Das war eine riesen Aktion. Das hat uns unglaublich verbunden. Und das war schon ein Höhepunkt, muss ich sagen.
Möchtest du zum Schluss noch eine Gesamtwürdigung der 100 Jahre Volkshochschule Wiesbaden geben?
Bildung und Kultur für alle, das ist von ungebrochener Aktualität und sollte die Volkshochschule auch weiter beflügeln, dass sie das weiter treibt und weiter zu ihrem Motto macht.
Die Blaue Stunde ist, wie Sie wissen, eine Wiesbadener Kultursendung. Ein Großteil der 200 blauen Stunden befasst sich mit Literatur, Theater, Museen, Ausstellungen, Architektur, Film und Musik. Bleiben wir bei der Musik. Jetzt soll jemand zu Wort kommen, mit dem mich eine gemeinsame publizistische Vergangenheit verbindet, nämlich bei der fabelhaften Schülerzeitung Parabel. Es ist Michael Herrmann, der seit über 30 Jahren Intendant des Rheingau Musikfestivals ist. Wie fing das eigentlich alles an, Michael?
Durch die Vermittlung eines Freundes sind wir zu einem ganz berühmten Festival gereist, nämlich nach Südfrankreich in die Pyrenäen, zu dem Festival von Pablo Casals, dem großen und berühmten spanischen Cellisten. Und dort haben die größten Künstler seiner Zeit, Wilhelm Kempf, David Oistrakh, Isaac Stern, Yehudi Menuhin, Rudolf Serkin und so weiter, mit ihm Kammermusik gemacht. Und das war für mich so beeindruckend, dass ich damals sagte, sowas möchte ich auch mal machen. Und wo macht man das in unserer Gegend? Ich bin ja gebürtiger Wiesbadener. Natürlich im Rheingau, in Kloster Eberbach, auf Schloss Johannesberg und in wunderschönen Kirchen. Das war damals der Gedanke, das war 1964. Und da ist die Idee geboren worden. Aber die habe ich sehr lange mit mir rumgetragen, bis es dann zur Verwirklichung dieser Idee kam. Das war erst im Jahre 1987. Und ich habe mir seinerzeit gesagt, wenn ich schon nicht Musiker werden kann, weil die Stimme dazu nicht reicht, um ein großer Sänger zu werden, dann möchte ich zumindest in der Musikbranche arbeiten und im Musikmanagement meine Vervollkommnung oder auch mein Vergnügen finden. Und ich hatte 32 Konzerte geplant für das erste Festivaljahr und Gott sei Dank hat mein Vorstand in einer Sitzung, fand damals im Hotel Bellevue in Dresden statt, weil der von mir bereits genannte Wolfgang Groth dort an der Semperoper dirigierte und die haben mich dann gestützt auf 19 Konzerte, das war auch gut so, denn das erste Festival war ein totales Desaster. Wir hatten 300.000 deutsche Mark minus und da dachte ich, jetzt sind wir pleite. Aber die haben gesagt, nee, das war das Anfangsjahr und das sind die Anfangsschwierigkeiten. Den Verlust tragen wir vor, sowas kannte ich nicht. Wenn mein Konto leer war, musste ich selbst auffüllen. Verlustvortrag, das war für mich ein Fremdwort. Und dank dieser Großzügigkeit, und das waren ja alles Geschäftsleute, ist es dann ins zweite Jahr gegangen und dann ging das eigentlich schon etwas besser. Wir waren dann schon etwas bekannter und so ging das dann langsam bergauf.
Also deine Unterstützer waren von Anfang an dabei und als du diese Idee hattest und vorgetragen hast, haben die gesagt, ja Michael, mach mal.
Ja, das war die Frau Helga Haupt von Tengelmann, Klaus Wisser, Walter Fink, die Nassauische Sparkasse. Da hat jeder damals, glaube ich, 30.000 Mark in den Topf getan und damit haben wir angefangen zu wirtschaften.
Eine schöne Bürgerinitiative. Das Rheingau Musikfestival wächst und wächst und expandiert und hat neue Spielstätten, neue Programme, gibt sogar Gastspiele an anderen Flüssen wie der Mosel. Es ist ein starker Wirtschaftsfaktor der Region. Du hast wegen deiner Verdienste schon den Hessischen Verdienstorden bekommen und die Goethe-Plakette des Landes Hessen. Wohin, Michael, soll das noch führen?
Naja, den Nobelpreis für Musik würde ich gerne mal in Empfang nehmen. Und so eine Million würde ich gerne, die würde ich nicht für mich verwenden, die würde ich gerne ins Festival stecken. Denn das Problem, das muss ich leider sagen, mit dem Sponsoring ist schwieriger geworden.
Das Rheingau Musikfestival, ganz schön gewachsen. Gerade läuft die 37. Saison mit 155 Konzerten. Der Dirigent Patrick Lange war ein beim Orchester des Staatstheaters Wiesbaden und beim Publikum sehr geschätzter Generalmusikdirektor. Man erinnert sich gern an ihn und sein Engagement, interessierten Hörern und besonders Kindern Musik zu erklären.
Und als Sie dann nach Wiesbaden kamen, was haben Sie hier vorgefunden?
Also erstmal ein wirklich tolles Haus, also mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich architektonisch sicher eines der schönsten Opernhäuser in Deutschland ist, mit diesem wirklich fantastischen Hellner und Fellmer-Bau, der auch schön klingt, ja, das ist ja auch wirklich ein tolles Haus. Es ist ein Haus, das sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, durch wirklich einen ganz besonderen Geist und einen ganz besonderen Ethos. Und das ist, das finde ich irgendwie wahnsinnig schön. Also hier gibt es so einen, man möchte wirklich Sachen besonders machen. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Also gerade auch im Orchester, ich finde es ein sehr angenehmes, ein gutes Arbeiten, zielgerichtet. Und das ist etwas, womit man sich sehr wohl fühlt. Also man kriegt schon schnell das Gefühl, hier wirklich zu Hause zu sein und sich wohl zu fühlen. Und eine schöne Gegend, ein tolles Haus, tolles Repertoire, das ist natürlich auch sehr wichtig. Ein Haus, ein Orchester, das in der Tradition hat, ja, Richard Strauss zu spielen, Richard Wagner zu spielen, wo Richard Strauss selbst am Pult stand. Also das ist schon wirklich toll. Also ein Haus mit einer großen Verpflichtung.
Gehört das dazu, zu dem Geist, zu der Aura?
Auf jeden Fall. Also gerade dieses große Repertoire, das man hier pflegt, auch viel Repertoire zu spielen, das ist etwas, was schon einfach auch natürlich eine unglaubliche Qualität ist. Und das macht das wirklich sehr besonders.
Wir kommen auf den Klang zurück. Mhm. Sie sind auf der Suche nach dem perfekten Klang. Mhm. Was macht denn den perfekten Klang aus oder annähernd den perfekten Klang? Mhm. Klangfarben. Mhm. Ein breites Spektrum von Farben in Klängen. Aber Sie können ja so schön griffig erklären, also bitte sehr.
Also ich glaube, Sie haben es jetzt gerade eben ganz toll gesagt, also das, was Farben betrifft. Ich spreche auch in Proben relativ viel über Farben. Und ich glaube, gerade diese Vielseitigkeit ist etwas wahnsinnig Wichtiges. Was mir auch so ein bisschen vorschwebt und was ich hoffe, dass wir da wirklich dazu finden, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass das Hessische Staatsorchester wirklich so einen eigenen Klang bekommt, eine eigene Klangidentität. Es gibt Orchester, gerade wenn man viel Konzerte gehört hat mit Berlin oder Wiener Philharmonikern, man erkennt die am Klang. Man erkennt das. Es hat so eine etwas ganz Weiches, etwas Samtiges, also man erhört den Streicherklang und man weiß, ach toll, das ist Berlin. Ja, oder das ist Wien. So. Und das gibt es auch im Kleinen. Also auch zum Beispiel die Staatskapelle Weimar hat so einen Klang. Das ist so diese alte Klangtradition. Also die Dirigenten haben da lange Jahre immer wieder am Klang gearbeitet und den Streichern ist das sehr bewusst. Viel macht da der Streicherklang auch aus, aber die Bläser übernehmen das dann auch. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges. Als Zuhörer muss man eigentlich das Gefühl haben, dass man sich irgendwo reinlegt. Ja, dass man sich in so eine Klangwolke reinlegt. Und ich glaube, das ist etwas, was ich gerne ausdrücken möchte. Also diese klangliche Flexibilität, grundsätzlich aber immer so eine Klangidentität, die wirklich so etwas wahnsinnig Weiches, Samtiges hat. Also das ist, glaube ich, so ein Ideal. Ist schön.
Auch Gäste von außerhalb gaben ihr Bestes, um die Menschen ins Theater zu locken. Glanzvoll war die Reihe Passione, Leidenschaft für die Oper, moderiert von Elke Heidenreich. Wer wollte Wagner widerstehen, wenn Heidenreich erklärte, was Sache ist? Frau Heidenreich, was machen Sie denn, wenn Sie es mit Leuten zu tun haben, die keine Ahnung von Wagner haben und auch
Manschetten, also die da nicht ran wollen.
Ich bin ganz sicher, dass heute Abend die meisten Leute keine Ahnung von Wagner haben und Manschetten haben und gekommen sind, weil sie denken, sie wird uns das schon erklären. Denn die Leute, die wirklich Wagner kennen, die haben nicht nötig, zu mir zu kommen und sich von mir was erklären zu lassen. Da sitzen einige natürlich bei dieser Reihe Passione, die immer schon die Oper kennen. Aber die Mehrzahl ist unsicher und will erklärt kriegen, worum geht es da. Und darum machen wir das ja auch, um Ängstliche heranzulocken.
Und wie schaffen Sie das? Welches sind Ihre Mittel?
Die Sendereihe heißt nicht umsonst, oder die Sendereihe sage ich schon wie im Funk, die Reihe heißt nicht umsonst Passione, Leidenschaft mit Leidenschaft. Das Einzige, was man braucht, ist das, was man tut, muss man lieben. Und da ich diese Opern liebe, beschäftige ich mich in Liebe mit denen. Weiß nicht alles, habe ja auch Spezialisten, in diesem Fall Ernst August Klötzke, der die Leitmotive erklären und sogar auf dem Klavier spielen konnte. Ich weiß nicht alles, aber das, was ich mag, erarbeite ich mir und versuche es dann Menschen, die die Möglichkeit nicht haben, zu vermitteln.
Also mich haben Sie angefüttert seinerzeit, als Sie schon in dieser vierteiligen Reihe bei Dreisat Arte über den Ring erzählt haben. Mich haben Sie angefüttert, weil Sie mir den Inhalt erzählt haben, als wäre es eine Seifenoper. Das fand ich genial.
Ja, der Ring ist in gewisser Hinsicht, wenn man nur den Inhalt nimmt, auch eine Seifenoper. Eine große Familiengeschichte, wo alles schief geht und scheitert. Und es ist auch eine Geschichte von uns. Wie gehen wir mit Natur um? Wie gehen wir mit Macht um? Wie gehen wir mit Liebe um? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen Väter mit ihren Töchtern um? Wotan und Brünnhilde. Was passiert in Familien? Wer betrügt wen und warum eigentlich? Welche Sehnsucht treibt uns? Welche immer weitere Gier, geliebt zu werden oder noch mehr zu bekommen, als wir haben? Das ist so heutig wie nur irgendwas. Also der Ring ist eine große Sage, aber wir wissen ja auch die Märchen, die sagen, die handeln von uns. Die handeln davon, wie man Stroh zu Gold spinnt oder wie man erlöst wird durch Güte und Mitleid. Das hat alles immer noch mit uns heute zu tun. Und das mit einem so gigantischen musikalischen Talent wie Wagner, das ist einfach ein Geschenk.
Glauben Sie denn, dass Wagner sich allen Zuhörern vermittelt?
Ich glaube nie, dass ein Kunstwerk sich allen vermittelt. Es gibt auch Leute, die stehen vor Raphael oder vor der Mona Lisa oder die sehen das für mich schönste Kunstwerk, was es auf der Welt gibt, die Pietà von Michelangelo in der Peterskirche, eine Frau aus Marmor, die ihr totes Kind hält und man möchte weinen, weil es so lebendig aussieht. Die sehen auch das und sind nicht angerührt. Ich glaube, dass die Kunst dazu da ist, das in uns anzurühren, was wir gerade suchen und brauchen. Unsere Sehnsucht. Darum lesen wir mit 15 andere Bücher als mit 60. Und darum sind wir manchmal von Bildern wie ins Mark erschlagen und manchmal gehen wir an Bildern vorbei und die sagen uns gar nichts. Und 20 Jahre später kann das anders sein. Und Wagner hat mich erwischt, als ich so ungefähr 50 war. Und da habe ich angefangen zu begreifen, was er erzählt. Vorher war ich viel zu jung und viel zu dumm und habe mich mit anderen Sachen rumgeschlagen. Und ich verlange auch gar nicht, dass das jeder mag. Ich sage nur, beraube dich des Glückes nicht, es zu versuchen. Und wenn man älter wird, kann Wagner nicht schaden. Wenn man nachdenkt darüber, was wir mit der Welt schon gemacht haben und mit unserem eigenen Leben, dann ist er eigentlich ein ganz guter Ratgeber.
Wussten Sie, dass Wiesbaden mal eine Filmstadt war? Nein, nicht nur wegen Produktionen wie »Wenn der weiße Flieder wieder blüht«, sondern auch wegen Filmen, die festivalfähig waren. Mit seinem Michelangelo bekam der in Wiesbaden ansässige Kurt Oertel 1950 einen Oscar für den weltbesten Kulturfilm. Eine Filmstadt wie früher ist Wiesbaden nicht mehr. Dennoch hat die Stadt viel zu bieten. Institutionen und Festivals wie etwa Go East, X-Ground, Trickfilmfestival, Fernsehkrimi-Festival. Unter dem Rubrum Filmstadt Wiesbaden werden regelmäßig Filme von Filmemachern und Produzenten aus der Region gezeigt. Und zwar in unserem Lieblingskino Caligari. Eine Würdigung von Volker Schlöndorff.
Ja, das Caligari, was heute Caligari heißt, war damals diese Filmkunsttheater. Ich weiß gar nicht mal, wie der genaue Name war. Also das war eigentlich das Edelkino in Wiesbaden. Ja, also die anderen, war Apollo und Rio, das war schon etwas anrüchig. Ja, aber diese Filmbühne natürlich auch durch die Adresse hinter dem Parkcafé, das war das Edelkino. Und als ich dann Jahrzehnte später entdeckt habe, dass das in Gefahr war, abgerissen zu werden oder ich weiß nicht, sonst wie umgewidmet zu werden, da habe ich den Hilferuf aus Wiesbaden gehört und und mich auch mit eingesetzt und bin sehr froh, dass es heute erstens mal ein kommunales Kino ist, aber was gleichzeitig auch normale Filme spielt. Also das ist nichts Museales, das ist sehr lebendig. Es ist ein wunderschöner Raum, der ja auch von Architekten da sehr, sehr gut restauriert worden ist in seiner alten Pracht. Also dieser Ort, das ist was Besonderes. Und es wird einem erst jetzt klar, wo alles nur noch über Streaming und Filme im Handy und so weiter gehen, was für ein wichtiger Kulturort eben ein Kino auch sein kann.
Und Sie haben mal einen Satz gesagt, der inzwischen schon legendär ist. Sie haben das Caligari mal ein Juwel unter den deutschen Lichtspielhäusern genannt.
Ja, das kann ich jederzeit wiederholen. Das Caligari ist einfach in der Form und in der Proportion das klassische Kino.
Und weil das Programm so vielfältig und gut ist, hat das Caligari schon viele Auszeichnungen bekommen. Eine Sendung liegt mir besonders am Herzen. Es ist die über drei Sammler, die der Stadt und seinen kunstinteressierten Bürgern viel Gutes getan haben. Mit ihren Schenkungen und einem neuen Museum. Frank Brabant, Ferdinand Wolfgang Nees und Reinhard Ernst. Hier ist Frank Brabant, der seine Sammlerkarriere selbst kaum fassen kann.
Ja, ich bin ja aus der DDR geflüchtet, 1958, und bin in Wiesbaden angekommen und hatte ein kleines Köfferchen dabei, und ich kann das nicht in die Reihe kriegen, nicht hundertprozentig, was jetzt geschehen ist mit mir, dass ich jetzt eine Ausstellung habe in Wiesbaden, dass ich im Museum geehrt werde, dass ich in Schwerin, wo ein anderer Teil der Sammlung hingeht, mich ins Goldene Buch der Stadt eintragen durfte. Und das musste erstmal alles verdaut werden. Ich hatte Zeit und bin da zufällig hineingeraten in eine Pechstein-Ausstellung. Aber ich kam auch aus der DDR und war das nicht gewöhnt, wenn man da was zu trinken und zu essen kriegte, also Kleinigkeiten natürlich, ein Glas Wein, dass man einfach so wieder gehen kann. Und da habe ich Annaberg gefragt, ob ich ein Bild abzahlen könnte. Ich habe mir was ausgesucht für 300 Mark damals. Und da habe ich ein Jahr lang mein erstes Bild abgezahlt. Und dann habe ich mir natürlich Literatur gekauft zu Pechstein, Hans-Hermann Pechstein, der da in der Brücke war, in einer Vereinigung, Künstlervereinigung. Und dann musste ich natürlich auch entsprechend dann weitersammeln. Einmal hat mein Blut geleckt und dann ging das weiter. Anderen Sammlern geht es wahrscheinlich genauso. Und dann kam ein Kirchner dazu.
Was macht einen Sammler aus, Herr Nees?
Das kam nach und nach. Ich habe ja erste Ausstellungen gesehen, von meinen Eltern begleitet, meistens im Museum in Frankfurt. Und hatte aber noch nicht die Idee, solche Stücke selbst zu erwerben. Weil ich hatte wohl zu der Zeit noch nicht die eigenen Mittel, um solche Erwerbungen zu machen. Ich machte zu jener Zeit eine verspätete Banklehre bei der Commerzbank in Frankfurt. Direkt gegenüber der Commerzbank war ein Händler. Dieser Händler hatte zu der Zeit schon sehr für mich außergewöhnliche Jugendstilobjekte. Außergewöhnlich auch in dem Sinn, dass ich ihre für mich damals gewagten Formen nicht verstanden habe. Aber dieser Laden zog mich an. In jeder Mittagspause stand ich in dem Laden. In diesem Laden kam es dazu, dass ich meine ersten Objekte erwarb. Die ersten Objekte waren ein paar Leuchter, ein paar französische Leuchter. Diese Leuchter waren der Anfang meiner Sammlung.
Ja, und auch große Sammler haben klein angefangen. Herr Ernst zum Beispiel hatte in jungen Jahren gar kein Interesse an der Kunst.
Ja, ich kann mich an die Anfänge erinnern. Das war etwa Anfang der 80er Jahre. Ich war sehr oft durch den Aufbau meiner Firma unterwegs, weltweit. Und was macht man, wenn es am Wochenende mal regnet? Man geht in ein Museum. Und so habe ich im Laufe der Zeit meine Liebe zur Kunst entdeckt. Und meine Sammlertätigkeit begann auch etwa Anfang der 80er Jahre. Und Sie wissen, Sammler wird man nicht, oder nimmt man sich nicht vor zu werden, sondern Sammler wird man dann, wenn man plötzlich keine Wände mehr hat, um die Bilder zu hängen.
Also beschloss Reinhard Ernst, für seine große Sammlung ein Museum für abstrakte Kunst zu bauen. Nach 5-jähriger Bauzeit ist es im Juni eröffnet worden. Alle waren gespannt und aktuell sind schon mehr als 25.000 Besucher dort gewesen, so meldet das MRE. Und nochmal zur Schülerzeitung Parabel. Dabei war auch Volker Kriegel mit seinen Karikaturen. Und schon damals pilgerten alle ins Jazzhaus, wenn er spielte. 2003 ist er gestorben, noch nicht 60 Jahre alt. Hören Sie mein Lieblingsstück aus der Frühzeit, Les Enfants s'ennuient les dimanches.